nach Martin Luther. Auch ihr war tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben wir auch alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich möchte noch beten. Vater, hab Dank für diese Worte heute Morgen an uns. Und danke, dass du Sigmar begleitet hast in den letzten Tagen, wenn er sich Gedanken gemacht hat darüber, wie er uns diese Worte heute Morgen auslegt und nahebringt. Und so bitten wir dich, dass du ihn segnest jetzt in seinem Dienst als Pastor und Prediger. Und wir bitten dich für uns selbst, dass wir mit offenem Herzen hören, was du uns zu sagen hast. Amen.
Die ihr jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag oder öfter hier seid, in diesem Raum, ist euch an der Wand da vorne was aufgefallen? Es gibt ein neues Wort. Ist Gedächtnistraining am Sonntag früh, ne? Ja. Wir können ja auch mal ein paar Buchstaben wegnehmen und dann gucken, ob euch das auch auffällt. Also das Wort Gnade steht ganz neu da. Und das ist etwas, dieses Stichwort, mit dem wir uns in diesem ganzen Monat Februar beschäftigen wollen. Was ist das eigentlich, Gnade? Wir gebrauchen das Wort und ich glaube, die meisten von euch wissen auch im Herzen, was Gnade ist. Aber wie sage ich es oder wie definiere ich das? Wie erkläre ich das anderen? Was ist Gnade? Darum geht es heute. Vielleicht kennt der eine oder der andere die klassische Geschichte, die das auf einzigartige Weise versucht zu erklären, was denn eigentlich Gnade ist. Eine Geschichte, die Friedhelm König aufgeschrieben hat und die in Irland vor etwa 100 Jahren sich ereignete. Da gab es einen Großgrundbesitzer. Verstehen wir, ne? Also einer, ein sehr reicher, der hatte viel Grund und viel Boden und hatte viele Angestellte, die für ihn gearbeitet haben. Der ließ eines Tages eine ganz merkwürdige Bekanntmachung aushängen. Da stand drauf: Am kommenden Montag bin ich in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Büro meines Landhauses anzutreffen. In dieser Zeit bin ich bereit, alle Schulden meiner Landarbeiter zu bezahlen. Bitte bringen Sie alle unbezahlten Rechnungen mit. Könnt ihr euch vorstellen, was so ein Aushang bewirkte bei den Landleuten, bei den Angestellten von diesem Gutsbesitzer? Tagelang war das Gesprächsthema Nummer eins. Einige hielten das Angebot einfach nur für einen üblen Scherz. Andere sagten, da ist bestimmt irgendein Haken dabei. Vorsichtig. Oder andere sagten einfach, der Gutsherr, der ist nicht ganz dicht, der ist verrückt geworden. Sowas macht man doch nicht. Als der Termin kam, machten sich doch sehr viele Leute auf den Weg. Pünktlich um 10 Uhr hatte sich eine Riesenmenge vor dem Büro eingefunden. Der Großgrundbesitzer kam mit seinem Sekretär vorgefahren. Ohne ein Wort zu verlieren, ging er in sein Büro und machte die Tür hinter sich zu. Draußen diskutierten die Leute. Ist da was dran oder nicht? Hat der das wirklich ernst gemeint? Wahrscheinlich will der uns nur demütigen, wenn wir ihm unsere unbezahlten Rechnungen zeigen. Aber er hatte doch auch diese Ankündigung selber unterschrieben. Wenn das nicht stimmt, was er gesagt hat, dann macht er sich ja für die nächste Zeit, für die ganze Zeit eigentlich unglaubwürdig. Der steht nicht zu seinem Wort. Eine ganze Stunde verging, von 10 bis 12 war die Zeit. Eine Stunde verging, niemand ging hinein. Und wenn jemand zum anderen sagte, geh du doch mal rein, versuch's mal. Dann kam die ärgerliche Antwort zurück, ich bin doch nicht so verschuldet wie du. Geh du doch mal rein. Kurz vor 12 Uhr kam ein altes Ehepaar, Arm in Arm. Der Mann hielt ein ganzes Bündel unbezahlter Rechnungen in der Hand. Stimmt es, dass der Gutsherr alle Schulden bezahlt? Fragten die beiden. Spottend antwortete einer, bisher hat er noch nichts bezahlt. Wir glauben, das ist alles nur ein böser Scherz. Die beiden alten Eheleute sagten unter Tränen, und wir glaubten, das sei wahr. Wir freuten uns schon, dass wir ohne Schulden sterben können. Ein anderer rief, noch hat's ja keiner versucht. Warum geht ihr nicht mal rein? Und wenn er eure Rechnung bezahlt, kommt schnell raus und sagt uns Bescheid. Dann gehen wir auch rein. Das alte Ehepaar nahm den Gutsherrn beim Wort. Schüchtern betraten sie das Büro. Dort wurden sie freundlich begrüßt. Stimmt das, dass wir unsere Schulden loswerden können? Fragten sie schüchtern. Der Sekretär sagte, glauben Sie, der Gutsherr würde Sie belügen? Nur her mit Ihren unbezahlten Rechnungen. Sie zeigten alle, die Beträge wurden addiert und sie erhielten einen Scheck der Gesamtsumme vom Gutsherrn selber unterschrieben. Dankbar und glücklich wollten die beiden das Büro verlassen. Da sagte der Gutsherr, bitte bleiben Sie noch eine Weile hier sitzen. So lange, bis um 12 Uhr das Büro geschlossen wird. Die beiden Alten fragten zurück, und was ist mit den Leuten da draußen? Die warten, dass wir herauskommen. Der Gutsherr blieb bei seinem Nein. Er sagte zu ihnen, Sie haben mich beim Wort genommen. Die anderen draußen müssen das Gleiche tun, damit ihre Schulden bezahlt werden. So verging die Zeit, die Leute draußen schauten unruhig zur Tür und pünktlich um 12 kam das alte Ehepaar heraus. Und hat er Wort gehalten? Und die beiden zeigten fröhlich ihren Scheck. Warum seid ihr nicht gleich wieder rausgekommen? Wurde ärgerlich gefragt. Der Gutsherr hat uns gesagt, wir sollen drinnen warten. Ihr müsst so wie wir kommen. Und dann kam der Gutsbesitzer mit seinem Sekretär heraus und überall wurden ihnen die unbezahlten Rechnungen entgegengehalten. Wollen Sie nicht auch unsere Rechnung bezahlen? Der Gutsherr stieg in sein Auto und sagte, jetzt ist es zu spät. Ihr hattet reichlich Zeit und Gelegenheit. Ich hätte alle eure Schulden bezahlt. Aber ihr habt mir nicht geglaubt. Soweit die Geschichte, die uns demonstriert, was Gnade ist. Obwohl das Wort Gnade nicht einmal vorkam in der Geschichte. In dem Bibeltext, den ihr hier vorne auch seht und den wir gerade gehört haben, kommt mehrere Male das Wort Gnade vor. Griechisch heißt das Charis. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das bedeutet eigentlich, wenn man es verständlich übersetzt, nichts anderes als Geschenk. Die unbezahlten Rechnungen werden dir einfach so bezahlt, geschenkt. Viele denken ja heute, ein Geschenk muss ich mir verdienen. Kinder werden so erzogen. Wenn du artig bist, dann kriegst du was. Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie ich so, ich habe nicht viele Erinnerungen an meine frühe Kindheit, aber eins weiß ich so, wenn der Nikolaus kam, dann hat meine Mutter immer gesagt, wenn du vom Nikolaus was haben willst, musst du Schuhe putzen. Und dann saß ich auf dem Flur und habe Schuhe geputzt, damit ich was bekomme. So bin ich erzogen worden. Leiste was, dann kriegst du was. Wenn ich arbeite, bekomme ich den verdienten Lohn. Aber das ist kein Geschenk. Das habe ich mir verdient. Ein Geschenk ist was anderes. Ein Geschenk gibt es einfach so, ohne dass ich etwas geleistet habe. Ein Geschenk verlangt auch niemals von mir, dass ich nun auch was tun muss und auch was schenken muss. Ist auch so eine verrückte Kultur unter uns geworden. Kriege ich ein Geschenk, dann muss ich immer demjenigen auch noch ein Geschenk machen. Ein Geschenk erwartet keine Gegenreaktion. Schenkt mir jemand etwas, dann weiß ich in meinem Herzen genau, dass der oder die mich mag, mich liebt. Das Geschenk ist eine besondere Form der Zuneigung. Und ihr alle merkt, ein Geschenk kann ich niemals fordern, kann ich niemals verlangen. Ich kann nicht sagen, Hannelore, nächste Woche bringst du mir bitte ein Geschenk mit. Geht nicht. Wenn sie das macht, dann freue ich mich. Aber ich kann es nicht einfordern. Und genau das bedeutet Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Du kannst alle deine Schulden loswerden. Bei Gott. Ein zum Tod Verurteilter wird manchmal begnadigt. Da haben wir das Wort noch. Und er empfindet die Gnade als ein ganz besonderes Geschenk. Der weiß ganz genau, eigentlich habe ich Strafe verdient. Die logische Konsequenz von meinem Fehlverhalten. Und nun wird er begnadigt von einem Präsidenten. Er darf leben. Er darf noch einmal von vorne anfangen. Er wird freigesprochen. Das ist Gnade. Paulus schreibt in seinem Text, den wir gehört und mitgelesen haben, zweimal diesen Satz: aus Gnade seid ihr gerettet worden. Zweimal. Das muss also eine besondere Bedeutung haben. Und Paulus möchte uns deutlich machen, Gnade ist nun nicht so etwas wie ein Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk. Nett, dass du an mich gedacht hast. Nein, Gnade hat immer mit Rettung zu tun. Rettung brauche ich immer dann, wenn ich hilflos verloren bin. Wenn ich mir alleine nicht mehr helfen kann, dann brauche ich das, dass jemand von außen mir hilft. Ein Ertrinkender braucht Hilfe von außen. Da muss ihm jemand den Rettungsring zuwerfen, sonst hat er keine Chance. Wenn jemand einen Herzinfarkt bekommt, dann kann er sich nicht selber helfen. Dann braucht er ganz schnell einen Krankenwagen und das Krankenhaus. Es gibt also Situationen im Leben, da kannst du dir selber nicht mehr helfen. Da weißt du keinen Ausweg mehr. Da brauchst du Hilfe von außen. Und das bedeutet Rettung. Was bedeutet nun diese Aussage, aus Gnade seid ihr gerettet worden? Keiner von uns schwimmt hilflos im Mittelmeer wie viele Flüchtlinge. Niemand von uns liegt auf der Intensivstation und muss künstlich beatmet werden. Warum brauchen wir Rettung? Und dann schauen wir uns nochmal den Text an. Vers 1. Paulus erinnert daran, an unser Leben ohne Gott. Und wie fängt er an? Vers 1. Ihr wart tot. Das stimmt doch gar nicht. Warst du tot? Bist du wiederbelebt worden? Ich bin doch nicht tot. Ich lebe doch und ich genieße mein Leben und wir alle hoffen auf ein möglichst langes Leben. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, ihr wart tot? Da ist mir der verlorene Sohn eingefallen, die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Der fühlte sich verloren, deshalb heißt die Geschichte so. Der fühlte sich verloren wie tot. Der sagte an einer Stelle in seinem Leben, ich bin es nicht mehr wert zu leben. Sein Leben war absolut sinnlos geworden. Man kann sagen, wie ein Schwein lebt er unter Schweinen. So weit runtergekommen. Und dann kam er nach Hause. Die einzige Alternative, die er für sich noch sah. Und sein Vater umarmt den stinkenden Sohn und sagt, mein Sohn war tot. Und nun ist er wieder lebendig geworden. Lukas 15 kann man diese Geschichte lesen. Die Bibel sagt also, ein Leben ohne Gott ist wie der Tod. Gott hat zu Eva im Paradies gesagt, wenn du von der verbotenen Frucht isst, dann wirst du sterben. Die Schlange lachte Eva aus und sagte, nein, auf keinen Fall wirst du sterben. Im Gegenteil, du wirst sein wie Gott, wenn du Gott ungehorsam bist. Starb Eva nach dem Sündenfall? Nein. Hatte die Schlange recht? Nein. Eva war fürs Paradies gestorben. Sie war tot für das, was Gott mit ihr vorhatte. Und am Ende ihres Lebens starb sie, wie wir alle sterben müssen. Das meint Paulus damit, wenn er sagt, ihr wart tot. Das heißt ja auch, gerade rechtzeitig seid ihr noch gerettet worden. Ihr seid nicht mehr tot. Warum waren wir denn tot? Wenn ihr Paulus den ersten Vers weiterlest. Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Übertretungen bedeuten, ich tue etwas, was nicht erlaubt ist. Da wird eine Grenze übertreten. In der ehemaligen DDR hat man, ohne rot zu werden, Grenzverletzer einfach erschossen. Da werden Gebote übertreten. Wir machen uns strafbar. Übertretungen bedeuten, wir weichen von dem eigentlichen Weg ab. Wir gehen einen falschen Weg. Das heißt Sünde. Das Ziel verfehlen. Welches Ziel verfehlen wir? Gott hat von Anfang an den Menschen so geschaffen, dass er mit ihm zusammen leben will. Das war Gottes Absicht. Der will mit uns Gemeinschaft haben. Das ist unsere Bestimmung, das ist unser Ziel. Und was machen wir Menschen? Wir zeigen Gott die rote Karte. Wir wollen nicht mit ihm leben. Wie ist das in einer Ehe? Wenn beide nicht mehr zusammenleben wollen, dann trennen sie sich. Dann lassen sie sich scheiden. Und wenn Menschen ohne Gott leben wollen, dann sind sie von Gott getrennt, geschieden. Sünde bewirkt immer Trennung. Wir kennen das Wort Sund, das das Festland von der Insel trennt. Eine wunderschöne Blume in deiner Vase zu Hause, ist dir schon mal bewusst geworden, dass sie tot ist, weil sie ohne Wurzeln lebt? Sie zeigt dir noch ein paar Tage ihre Schönheit, aber dann schmeißt du sie weg, weil sie tot ist. Paulus sagt, Sünde bewirkt immer den Tod. Römer 6 sagt er das. Wer von Gott getrennt lebt, wer von Gott nichts wissen will, ist eigentlich tot. Du bist schon tot, bevor du gestorben bist. Wollen wir mal auf der Zunge zergehen lassen. Und genau da setzt die Gnade an. Im Vers 4, wenn ihr das lesen könnt vorne, da steht: Aber Gott. Das erste Mal im Epheserbrief das Wort Aber. Ein göttliches Aber. Ist wie so, als wenn jemand eine Pauke schlägt. Mumm, man zuckt zusammen. Jetzt beginnt was ganz Neues. Aber Gott. Wir gebrauchen das Wort Aber ja eher für Skepsis und für Zweifel. Da sagt mir jemand, Jesus lebt. Das klingt gut. Aber wenn das nun doch nicht stimmt? Oder da sagt jemand, ich habe Fehler gemacht, das stimmt. Aber der andere ist noch viel schlimmer als ich. Gottes Aber ist etwas ganz anderes. Was steht da, Vers 4? Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe uns lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. Wir kennen alle Vorbilder in Barmherzigkeit. Die Älteren kennen vielleicht noch Friedrich von Bodelschwingh, den Gründer der Bethel-Anstalten in Bielefeld. Oder mancher kennt noch Eva von Thiele Winkler, die sich für Strafentlassene und Asoziale einsetzte. Oder wir alle kennen Mutter Teresa, die für ihre Barmherzigkeit sogar den Friedensnobelpreis bekam. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Wir sagen das von Menschen, die sich total aufopfern für andere. Vorbilder in Sachen Menschlichkeit. Und nun wird uns von Gott gesagt, der ist reich an Barmherzigkeit. Das ist sogar seine Wesensart, barmherzig zu sein. Gott hat Mitleid mit uns und er wendet sich uns in Liebe zu. Und Liebe, wissen wir alle, verändert uns. Liebe macht uns lebendig. Wer geliebt wird, der kann die ganze Welt umarmen. Gott liebt uns so sehr, dass er das Beste, was er hat, seinen Sohn Jesus, gibt. Johannes 3,16. Paulus sagt im Vers 8 ja nochmal diesen Satz: Aus Gnade seid ihr gerettet worden, und er fügt hinzu: durch den Glauben. Gott sagt, jeder, der an Jesus glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewig leben. Also, nicht alle werden automatisch gerettet. Nicht allen werden die unbezahlten Rechnungen bezahlt. Die Rettung ist abhängig vom Glauben. Das griechische Wort pisteuo, was in der Bibel mit Glauben übersetzt wird, bedeutet eigentlich viel besser Vertrauen. In unserer deutschen Sprache ist das Wort Glauben auch so etwas Unsicheres. Ich glaube, aber ich weiß es nicht so genau. Vertrauen hat immer was mit Sicherheit zu tun. Ich vertraue dir. Ich verlasse mich absolut auf dich. Rettung ist abhängig vom Vertrauen. Geht ein Mensch auf dem Schiff über Bord, dann wirst du ihnen einen Rettungsring zuwerfen. Das rettet ihn aber noch nicht. Er muss auch zupacken. Er muss festhalten. Er muss vertrauen. Ein neues Leben mit Gott wird dir von Gott zugeworfen, wie so ein Rettungsring. Gott schenkt dir die Möglichkeit, noch einmal von vorne anzufangen. Gott schenkt dir die Möglichkeit, alle Schulden loszuwerden. Aber du musst es auch nehmen. Du musst das Geschenk auch auspacken. Du musst deine unbezahlten Rechnungen auch auf den Tisch legen. Gott Vertrauen beweist du im Gebet, indem du betest: Jesus, ich vertraue dir mein Leben an, auch wieder ganz neu. Du sollst Herr über mein ganzes Leben sein. Ahnst du, was Gnade bedeutet? Bewege mal diesen wichtigen Satz aus dem Epheserbrief weiter. Aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Denk mal weiter darüber nach. Vielleicht auch nach dem Gottesdienst im Gespräch mit anderen darüber zu sein. Lasst uns, bevor wir das Abendmahl feiern, ein Lied singen. Das Lied Nummer, du hast es, Henry? 300.